Heute mit Anna-Elena Knierich und drei Themen. 5 Jahre nach Unterzeichnung des Aachener Vertrags blicken wir nach Frankreich mit der Frage, wie es dort um den Deutschunterricht steht. Dann begeben wir uns in die USA auf die Suche nach den letzten Dialektsprechenden des Texas-Deutschen. Doch zunächst eine Auseinandersetzung mit Ausdrücken, die man dieser Tage in der politischen Debatte häufiger gehört hat. Knut Kortzen.
Deutschland steht auf, hieß es in den vergangenen Tagen. Der zigtausendfach geteilte, unsägliche Hashtag kursierte im Netz unter all jenen, die die Demonstrationen gegen die AfD und gegen Rechtsextremisten ganz allgemein bejubelten. Deutschland steht auf? Mit exakt diesen Worten hatte schon Reichsjugendführer und Kriegsverbrecher Baldur von Schirach seinem Nazikumpel Horst Wessel nachgerufen. Kameraden alle, ihr braune Schar, die Fahne pflanzt auf der Türme Knauf, das Wort macht wahr, Horst Wessel fiel und Deutschland steht auf. Gut, das muss man jetzt wahrlich nicht parat haben, auch dass Heinrich Hoffmann, des Führers Reichsbildberichterstatter, unter Fotos Adolf Hitlers Deutschland steht auf schrieb, wissen heute nur noch wenige, aber ein bisschen Sprachgefühl und vor allem Geschichtsbewusstsein schaden vielleicht auch nicht im Kampf gegen Rechts. In besagtem rhetorischen Kampf gegen die AfD fällt häufig eine Wendung, der sich Sozialdemokraten wie Grüne, Linke wie Christdemokraten befleißigen. Wir werden sie politisch stellen. Zuletzt sagte das die liberale Marie-Agnes Strack-Zimmermann Mitte Januar. Jemanden stellen, eine immer populärer werdende, dabei doch sehr alte, ritterromanhafte, groschenheftartige Redewendung, die da unter Politikern grassiert. Sie soll Stärke symbolisieren und dient dabei doch hauptsächlich der Selbstheroisierung. In Alfred Döblins zu Recht vergessenem Einakter Comtesse Mizi von 1909 versichert ein Baron Neustädter der Kokotte Mizi heldenmütig in dramatischem Tremolo: Ich fasse den Verbrecher, den Kuppler, der dich verführt hat. Ich werde ihn stellen. Der Sache eignet etwas polizeilich-juristisches. Wer jemanden stellt, ertappt ihn auf frischer Tat, überführt und stellt ihn nicht nur zur Rede, nein, überstellt ihn den Ermittlungsbehörden und wünscht ihn sich vor Gericht gestellt. Soweit so nachvollziehbar. Man muss jedoch keinen Jagdschein besitzen, um feststellen zu können, dass die Wendung »jemanden stellen« der Sprache der Weidmänner und Frauen entstammt. Die Hundemeute hetzt das Wild und stellt es. Und das ist nicht ohne Ironie. Denn somit bildet die so vollmundige wie nebulöse Ankündigung »Wir werden sie politisch stellen« von Marie-Agnes Strack-Zimmermann und anderen auf der semantisch-metaphorischen Ebene die passgenaue Entsprechung zu jenem geknarzten Halali des Alexander Gauland von 2017, das da lautete »Wir werden sie jagen«. Hier wie da die Sprache des Ansitzes. Man sollte sich in der politischen Auseinandersetzung seinem Gegner nicht unbewusst anverwandeln.
Ein Plädoyer für besonneneren Sprachgebrauch von Knut Kortzen. Vor gut 5 Jahren, am 22. Januar 2019, haben die damalige Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron in Aachen einen neuen Freundschaftsvertrag unterzeichnet. Das Abkommen sieht unter anderem vor, den Unterricht der jeweils anderen Sprache zu fördern. Doch in Frankreich lernen immer weniger Kinder Deutsch. Waren es 1994 noch rund 600.000, so gab es 2021 nur noch 150.000 Deutschschüler, also 3/4 weniger. Hat sich diese Tendenz seit den Bestrebungen durch den Aachener Vertrag geändert? Julia Borutta hat bei einer Deutschlehrerin in der Nähe von Amiens nachgefragt.
Pause am Collège Alain-Jacques in Ailly-le-Haut-Clocher in der Nähe der nordfranzösischen Stadt Amiens. Hier wird noch Deutsch unterrichtet, aber immer weniger wählen das Fach. Sylvie Wendlinger führt gerade ein Klassenprojekt zum Élysée-Vertrag durch.
Et en allemand, on a un très joli mot pour définir ça. Ça s'appelle la Völkerverständigung, l'amitié entre les peuples.
Die energiegeladene Frau mit den langen dunklen Haaren und den feurigen Augen steht vor rund 20 Schülerinnen und Schülern der 8. und 9. Klasse. Die muss sie zusammen unterrichten, sonst wäre gar kein Kurs zustande gekommen. In dem hellen, modernen Klassenzimmer mit Blick auf grüne Wiesen sammeln sie erst einmal Klischees über die Deutschen. Sylvie Wendlinger schreibt sie an die Tafel.
Alors, quels sont les clichés que on va commencer par les Français sur les Allemands? Daphné.
Les Allemands, ils boivent beaucoup de bière, ils mangent beaucoup de bretzel et voilà.
Bier, bretzel.
Deux choses.
Und was noch?
C'est pas lisse comme langue.
Harte Aussprache.
Des Birkenstock.
Oui, Birkenstock mit
les sandales. Oui. Chaussettes.
Oui, l'image de l'allemand Birkenstock mit Socken. Jawohl.
Sylvie Wendlinger versucht den Schülern Lust auf Deutschland zu machen. Jeden Freitag hört sie mit ihnen deutsche Popmusik. Doch es haben sich viele negative Vorurteile festgesetzt.
Deutschland ist grau, ist nicht bunt, ist nicht cool. Die Leute würden nur ans Arbeiten denken, wäre nicht lustig. Und dann das Gewicht der Geschichte. Die Großeltern, die sagen, ja, niemals wirst du Deutsch lernen, sind unsere Feinde. Aber das haben wir noch, leider, viele Kriegsfilme.
Daphné und Mao gehören zu den Klassenbesten. Daphné hat fast immer den Finger oben. Sie war schon mal mit einem Schüleraustausch in Deutschland.
Als meine Austauschschülerin hierher kam, haben die Neunklässler ihr erstmal super unangenehme Bemerkungen über die Nazis an den Kopf geworfen.
Ein Teufelskreis. Das schlechte Image führt dazu, dass immer weniger Schüler Deutsch lernen und das wiederum verschlechtert die Arbeitsbedingungen der Lehrer. Sylvie Wendlinger muss, wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen, an 3 verschiedenen Schulen unterrichten, weil sie sonst nicht auf ihre Stundenzahl kommt. Eine der Schulen liegt 200 Kilometer weit entfernt, da bleibt nur Digitalunterricht. Wäre eine groß angelegte neue Sprachinitiative die Lösung? Sylvie Wendlinger glaubt nicht daran und winkt ab. Das habe man schon 2019 versprochen, als mit dem Aachener Vertrag eine Neuauflage des Élysée-Vertrages unterzeichnet wurde.
Leider haben wir in der Vergangenheit sehr viele schöne Wörter gehört, aber sehr wenig Aktionen. Es wurde nicht umgesetzt.
Obwohl die Chancen auf dem französischen Arbeitsmarkt für deutschsprechende Absolventen hervorragend sind, sinkt die Zahl der Deutschschüler jedes Jahr um 30.000. Geht das so weiter, droht Gefahr für die
Völkerverständigung. L'amitié entre les peuples.
Ein Bericht von Julia Borutta. Und von Frankreich reisen wir nach Texas, genauer gesagt nach Austin, ins Gasthaus Scholz, das 1866 von deutschen Einwanderern gegründet wurde. Dort und im umliegenden texanischen Hügelland kann man einen einzigartigen Dialekt hören, das Texasdeutsch. Noch, muss man sagen, denn der Dialekt stirbt langsam aus. Ralf Borchert war den Resten des Texasdeutschen auf der Spur, bei einem Rinderzüchter, einem Sprachwissenschaftler und beim Biergarten Scholz am Tresen.
Alex Scheffels steht hinter dem Tresen im Gasthaus Scholz in Austin, Texas. Wenn er aufzählt, welches Bier er ausschenkt, kann man sich als Deutscher wie zu Hause fühlen.
So I have Bitburger, Weinstephan, Hacker Shore, Polliner, Francis Connor, just to name a few.
Alex spricht selbst kein Deutsch, außer
Prost.
Das kennt hier jeder.
Yeah, so it's the oldest business in Texas, but it's the oldest beer garden in America.
Es ist der älteste Betrieb in Texas und der älteste Biergarten in Amerika, erzählt er. Gegründet 1866 vom deutschen Einwanderer August Scholz. Seitdem ununterbrochen in Betrieb, einschließlich Sängerhalle und Kegelbahn. Das deutsche Erbe, der deutsche Einfluss ist immer noch sehr stark in dieser Gegend.
German heritage and German influence is still super strong in this area.
Um Austin herum liegt das Hill Country, das texanische Hügelland. Kleinstädte wie Fredericksburg, Friedrichsburg oder New Braunfels, Neubraunfels, sind während der ersten Welle deutscher Einwanderung nach Texas Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden.
Calvin Heinrich Friedrich, 82.
Calvin Heinrich Friedrich züchtet schwarze Angus-Rinder auf seiner Ranch bei Hamilton, 2 Stunden von Austin entfernt. Seine Großeltern sind 1872 aus Frankenheim in Thüringen eingewandert.
Mein Großvater und Großmutter haben immer Deutsch gesprochen, meine Mutter und Vater haben Deutsch gesprochen. Wo ich die Schule angefangen habe, da konnte ich kein Englisch sprechen. Country-Schule, da darf man nicht Deutsch sprechen. konnte ich nichts sagen. You know? Ich konnte kein Englisch sprechen. Es hat mich eine lange Zeit genommen, Englisch zu lernen.
Der 82-Jährige gehört zu den letzten Texanern, die außer Englisch Texasdeutsch sprechen. Ein eigener, von Sprachwissenschaftlern erforschter Dialekt. Allerdings von den Schulfreunden, die wie er mit Deutsch aufgewachsen sind, lebt nur noch ein einziger. Früher haben sie alle regelmäßig telefoniert. Oder wie es Texasdeutsch heißt.
Wir haben nie getelefoniert, wir haben gefohnt. You know. Die sind jetzt alle gestorben, so jetzt spreche ich noch viel weniger Deutsch. Meine Kinder denken, das wäre hübsch, aber sie können kein Deutsch sprechen und meine Frau auch nicht.
Das war ein Dialekt, wie ich ihn noch nie gehört habe.
Der Sprachwissenschaftler Hans Boas ist vor gut 20 Jahren auf die Reste des Texasdeutschen gestoßen, auf einer Autofahrt von Kalifornien nach Texas. Beim Mittagessen in Fredericksburg hörte er 6 Männern am Nebentisch zu.
Es hat sich angehört wie eine Mischung aus einem oberhessischen Dialekt mit einem Einsprengsel vom Thüringischen, waren ein paar norddeutsche Aspekte dabei. Man hat auch irgendwas aus dem Rheinland gehört und ich hatte sowas noch nie gehört. Dann bin ich hingegangen und habe gefragt, wo kommt ihr her? Und die gucken mich mit solchen großen Augen an und haben gesagt, was meinst du, wo wir herkommen? Wir wohnen hier.
Hans Boas begann, ein Archiv für Texasdeutsch aufzubauen. Obwohl er an der Universität von Austin eigentlich einen ganz anderen Lehrauftrag hatte. Er nahm Interviews auf. Im Jahr 2001 gab es geschätzt noch 8.000 bis 10.000 Texasdeutsch Sprechende, alle damals schon über 60. Jetzt stirbt der Dialekt langsam aus.
In den nächsten 5 bis 10 Jahren wird es sehr dünn werden. Bis vor der Covid-Pandemie haben wir pro Woche 1, 2, 3 Leute interviewen können. Seit der Pandemie ist es schwierig, alle 2, 3 Wochen nochmal eine Person zu finden. Einfach, weil es immer weniger Leute gibt. Sie werden älter, sie sterben und die Covid-Pandemie hat wirklich auch in der texasdeutschen Gemeinde schlimme Folgen gehabt.
Was ist für den Sprachwissenschaftler das Besondere an diesem Dialekt?
Es ist ein Mischdialekt, das heißt, es setzt sich zusammen aus 4, 5, 6 unterschiedlichen Dialekten, die aus dem deutschsprachigen Teil Mitte Europas nach Texas gekommen sind. Und die haben sich zusammengemischt über mehrere Generationen hinweg. Und dann wurde ganz heftig noch aus dem Englischen Wörter entlehnt. Jeder spricht anders. Es gibt so 14, 15, 16 Merkmale, die alle Sprecher und Sprecherinnen gemeinsam haben. Also zum Beispiel, dass man die Vorderzungenvokale entrundet. Also statt über sagt man iber oder statt öl sagt man el.
Das ist auch bei Calvin Heinrich Friedrich so. Zum Beispiel, wenn er vom einzigen Deutschlandbesuch in seinem Leben erzählt, der schön war.
Es war schön, sehr schön. Und der eine Kerl, der mir kennengelernt hat, der hat Sonntagmorgen hat er den Restaurant-Owner gesagt, du musst heute Mittag kochen vor meine Freunde von Texas. Das ist schön, das war gut.
Die Jüngeren, wie die Kinder und Enkel von Calvin Friedrich, sehen keinen Wert mehr im texasdeutschen Dialekt. Die dominierende Zweitsprache in Texas ist längst Spanisch. Aber der deutsche Einfluss in dieser Gegend bleibt. In Austin siedeln sich derzeit immer mehr deutsche Unternehmen an. Deutsch als Fremdsprache mehr zu fördern in den USA, das wäre nach Ansicht von Hans Boas sehr sinnvoll.
Es wäre eine sehr gute Investition deutscher Steuergelder, ob das jetzt durch deutschsprachige Schulen ist, ob das durch Goethe-Institute stattfindet. Wenn ich das vergleiche als Kontrastprogramm, wenn ich sehe, was die französische Regierung macht, um Französisch international zu unterstützen, da könnte sich die deutsche Kulturpolitik eine ganz dicke Scheibe von abschneiden.
Wer Calvin Heinrich Friedrich fragt, ob er sich mehr als Deutscher oder Amerikaner fühlt, bekommt die Antwort Amerikaner, Texaner, durch und durch. Nur wenn er singt, dann erinnert er sich als erstes an die Verse, die er von seinen Großeltern hat.
Und wenn wir auch sterben und werden begraben, ein vernünftiger Grabstein wollen wir beiden auch haben, mit der Einschrift darauf, es ist ja gescheut, hier ruhen zwei vernünftige Leute.
Einen ausführlicheren Bericht von Ralf Borchert hören Sie wie immer in der ARD-Audiothek. Danke fürs Einschalten, sagt Anna-Elena Knerich.